Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr. Intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 126. Heute geht es um Kryptowährungen, Philipp, und wir haben einen doch sehr interessanten Gast.
Ja, wer ist denn dabei. Der Gast?
Ja, wer ist denn unser Gast?
Der Michael Bushaus von Just Trade. Er ist Gründer und Geschäftsführer. Und wir sind mal in die Welt der Kryptos abgetaucht. Für alle, die uns heute auf YouTube zuhören. Ihr seht uns nicht. Ja, ab nächste Woche werdet ihr uns wieder sehen. Hat einfach damit zu tun, Marcel und ich sind noch nicht vollständig geschminkt und doch angezogen sind wir.
Glück
Marcel, wie war deine Woche?
Ja, meine Woche war interessant. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich bin voll im Modus. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch, ich sag mal, eine doch schlimme Woche gesehen oder zumindest einen schlimmen Wochenanfang, also sehr bedenklichen, nachdem wir schon letzte Woche auf den Russland-Ukraine-Konflikt eingegangen sind, rein börsenthematisiert, so haben wir natürlich das Worst Case miterlebt, zumindest schon. Am Montag war natürlich dann ja der Höhepunkt erreicht. Ja. Ich weiß, ich saß am Fernseher und habe auch zwischenzeitlich den Live-Ticker mit verfolgt. Das war natürlich alles sehr, sehr erschreckend und sehr, sehr ernüchternd, dass
man
im Jahr 2022 noch solche Dinge erlebt. Nun denn, die Börsen müssen sich ein bisschen erholen, deswegen vielleicht haben wir vielleicht irgendwann mal die Talsohle erreicht, das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen an.
Ja.
Und Philipp, wie war denn deine Woche?
Meine Woche voller positiver Überraschungen, natürlich was schade, also wirklich, ich bin immer noch schockiert wegen Russland, aber ich hoffe, dass wir hier irgendwo doch trotzdem noch eine Lösung finden, weil es wäre eine Katastrophe. Also ich bin überrascht. Also auch als ich Markus Lanz gestern geguckt habe, mein Gott, da gibt es ja Menschen im Fernsehen, also schwierig. Finde ich alles sehr, sehr schwierig, wie man das alles gutheißen kann, was dort passiert. Sonst mal wieder viel unterwegs gewesen. Nächste Woche kriege ich meinen Tesla.
Das wird spannend.
Ich freue mich drauf. Und auch nächste Woche wieder schön unterwegs. Die Sonne kommt raus. Was kann es Schöneres geben? Marcel, du wirst uns jetzt wahrscheinlich wieder mit den Quartalszahlen erleuchten. Erleuchte mich.
Dann fange ich mal an. Und ich, um dich zu erleuchten, fange ich mal mit Home Depot an. Home Depot hat es erstmals geschafft, über 150 Milliarden Dollar in einem Jahr zu erzielen. Ganz genau gesagt 151,4 Milliarden. Und das ist eine Steigerung, lieber Philipp, halte ich fest, von 14,4%. Heftig, auf so einem hohen Niveau so zu wachsen. Vor allen Dingen eben auch in dieser Rubrik. Also wir haben jetzt hier kein digitales Geschäftsmodell. 16,4 Milliarden davon sind Gewinn. Letztes Jahr waren es noch 12,9 Milliarden, also auch auf der Gewinnerseite hat man hier ordentlich zugelegt. Die Dividende ist um 15% angehoben worden Und 2022 soll das Wachstum so langsam etwas abschwächen. Denn klar, man kann natürlich nicht diesen Corona-Effekt weiterhin halten. Da wird man natürlich auch mal damit rechnen müssen, dass man jetzt eher im unteren einstelligen Bereich wächst. Und dann will man eben auch nur das 2021er Niveau leicht übertreffen. Deswegen die Aktie zu Recht im Minus. Die werden natürlich dann abverkauft. Ne? Diejenigen, die sagen, okay, das Wachstum lässt jetzt nach, jetzt nehme ich Gewinne mit. Das ist natürlich eine ganz normale Geschichte. Deswegen auch die Aktie unter Druck und wird sicherlich jetzt auch eine Weile auskonsolidieren. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass mal ein Jahr eine doch recht solide Seitwärtsphase vonstatten geht. Das würde mich zumindest auf dem Niveau nicht mehr überraschen. Fresenius, lieber Philipp, hat berichtet, und wir waren ja mal auf der Hauptversammlung.
Richtig, war unsere erste.
Da warst du schnarchend neben mir.
Ja? Was?
Also ein bisschen langweilig fand es dann schon im Vergleich. Du bist Bayer verwöhnt gewesen. Das knallt dann natürlich ganz schön rein. Bei Fresenius ist eben nicht ganz so viel Action, wobei man ja die letzten 2-3 Jahre schon sagen muss, dass man diese langfristige Story offenbar nicht mehr ganz so gut halten kann. Also Fresenius und Fresenius Medical Care sind die Woche in der Berichtssaison gewesen und man hat die Dividende mal um 4,5% angehoben für die sogenannten gebeutelten Aktionäre, die natürlich hier auch enorme Kursverluste hinnehmen mussten in den letzten Jahren. Ja. Bei Fresenius Medical Care wurde 1 Eurocent erhöht, die Dividende pro Aktie ist jetzt nicht üppig, aber eben angepasst an den Erfolg des Jahres. Die Erholung nach der Pandemie setzt sich ja weiter fort. Man hatte das Problem, dass man viele wichtigen Sachen verschieben musste und das hat man eben jetzt zum Glück wieder ein bisschen unter der Kontrolle bekommen. Im Q4 hat man ein Umsatzwachstum von 7% erreicht. Das bereinigte Wachstum mit plus 5% hat sogar die Erwartungen geschlagen. 2022, was erwartet man? Jetzt hofft man so jetzt wirklich echt mal nach Covid. Jetzt geht's rund bei Fresenius, aber keine Euphorie bitte. Man erwartet einen Wachstum im mittleren einstelligen Bereich im Umsatz und Gewinn im unteren einstelligen Bereich. Also hier ist man jetzt nicht wirklich ambitioniert. Wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so leicht möglich. Das Filetstück Kabi bekommt die höchste Priorität, weil sie am lukrativsten sind und deswegen kriegen sie die höchste Prio bezüglich der Kapitalallokation.
Ja, wichtig ist Kabi, also Fresenius Kabi ist ja das ganze Arzneigenerika-Geschäft zu vergleichen zum Beispiel mit Teva. Und ich habe die Woche auch gelesen, es wird vielleicht ein Börsengang vorbereitet.
Richtig, genau. Darauf kommen wir gleich. Und zwar, weil Vamed und Helios, die sollen ja selbst finanziert bleiben und sich selber selbst tragen und auch dahin erst Wachstum reinstecken. Also soll die Holding jetzt nicht großartig nachsteuern. Und deswegen, du sagst es richtig, ist jetzt auch das erste Mal vom CEO, dem Herrn Sturm, zu hören, dass ein mögliches IPO der beiden Sparten denkbar sei.
Ja.
Und weitere Kapitalerhöhungen sind an sich ja nicht geplant. Das heißt, irgendwie muss man ja dann wieder an finanzielle Möglichkeiten kommen. Und da ist ein IPO wahrscheinlich eine Idee. Fresenius Medical Care selbst bleibt aber noch unter dem Dach von Fresenius. Einfach schon deswegen, weil die aktuelle Bewertung natürlich unsinnig wäre für einen Verkauf.
Ja.
Die Aktie ja auch sehr tief, weshalb man natürlich hier rein aus der Asset-Variante natürlich nicht unbedingt jetzt anfängt, so zu verkaufen. Wie gesagt, auch hier die Aktie unter Druck, denn die Aussichten sind jetzt nicht gerade rosig. Minus 8% auf die Unterstützung gefallen, die jetzt schon öfter gehalten hat. Also wahrscheinlich ist das so eh die Marke der Robusten und der Hartgesottenen, die hier einsteigen würden, wenn sie denn lange einen Atem mitbringen, der eben auch mit Geduld gespickt ist. Philipp, was sagst du zu den Plänen?
Ja, also die Aufspaltung macht meines Erachtens nach total Sinn. Man könnte sogar argumentieren, dass das hier dann auch ein Asset-Play ist. Dass man tatsächlich jetzt hier verborgene Werte, also wenn man jetzt einsteigt, verborgene Werte heben würde, würde man auch, glaube ich, tatsächlich. Also ja. Ich glaube, es würde hier Sinn machen, eine Aufspaltung. Und ich glaube, Aktionäre könnten davon deutlich profitieren.
Ja, vor allem für Vamed und Helios. Und Kavi möchte man ja 100% in der Firma behalten, weil einfach wahnsinnig lukrativ. Ja, das macht
vielleicht nochmal eine kleine Position.
Fresenius,
was sagst du?
Ich bin raus. Zu wenig Wachstum, zu wenig Fantasie. Da vielleicht, wenn das Ganze aufgespalten ist, dann könnte man drüber nachdenken, vielleicht tatsächlich mal so, dann würde ich trotzdem mit Fresenius gehen wahrscheinlich, weil dann eben Kavi als stärkste Geschichte mit drin bleibt. Bleibt spannend zu beobachten. Dann ganz frisch die Zahlen auch für Mercado Libre. In der Nacht reportet 60,2% Umsatzwachstum auf dem Niveau, ist natürlich weiterhin heavy. Hier sieht man, dass eben auch die ja, ich sag mal, die Merchant Markets weiterhin sehr viel Geld auch online ausgeben oder zumindest mehr und mehr Geld online ausgeben. Der Verlust ist natürlich wieder ausgewiesen. Letztes Jahr gab es ja einen Sondergewinn, weshalb das nicht wirklich vergleichbar ist. Das Volumen auf Mercado Libre steigt nicht nur ein bisschen, sondern einfach mal um 73%. Also sprich das GMV, was man so schön sagt, das Gesamtvolumen der Waren, die gehandelt werden über die Plattform, das kann sich mehr als sehen lassen und das lässt sich natürlich dann auch monetarisieren über die Finanztochter von Mercado Libre, die nach und nach mehr genutzt wird. Und dann einen Börsenneuling, den ich sehr spannend fand, und zwar die New Bank. Ja, und New Holding heißt die Aktie ja so richtig. Da ist ja auch Warren Buffett mit ein bisschen verbandelt.
Ja.
Geht es ja so um das neuartige Banking, Fintech, auch hier wieder in den Emerging Markets. Und hier hat man in Q4 festgestellt, dass man einen Umsatzwachstum von 224% erreicht hat auf $640 Millionen. Der Gewinn ist ebenfalls im gleichen Range gestiegen, um 207% gewachsen. Also auch hier sehr, sehr gut die Cross-Margin mit 35,7% auch ordentlich, etwas geringer als 2020, aber hier könnte auch der Börsengang und die darauf folgenden Kosten eine Rolle spielen. Dennoch ist dieses Unternehmen, wenn man es jetzt mal zusammenrechnet, auch der Plan für das nächste Quartal sind so 700 Millionen bis in die 800 Millionen rein. Wenn man es mal hochrechnet, sind wir vielleicht bei gerade so 3 Milliarden auf das ganze Jahr gerechnet und dann ist natürlich $45 Milliarden Bewertung des Unternehmens immer noch sehr, sehr hoch. Da bin ich gespannt, wie das die Börse so annimmt im Laufe der nächsten Wochen. Sicherlich eine Spekulation, die aber auch aufgehen kann bei den Wachstumsraten.
Das Schöne ist natürlich, muss man auch tatsächlich sagen, wenn man ein Bankkonto hat, dann kann man sich natürlich auch Geld auszahlen lassen. Zum Beispiel von unserem Werbepartner der heutigen Folge, dem Sponsor Top Cashback. Marcel, wir beide sind begeistert, wir nutzen es. Jeder, der sich über unseren Link anmeldet, erhält 10 Euro Startguthaben. Damit würdet ihr natürlich nicht nur euch unterstützen und euch was Gutes tun, sondern auch uns, weil wir natürlich bestrebt sind, eine langfristige Partnerschaft mit Top Cashback zu haben. Und es ist denkbar einfach, Marcel, willst du einmal kurz darlegen, wie man denn bei Top Cashback einfach Geld verdienen kann?
Ja, also es geht recht einfach und vor allen Dingen, es kostet halt nichts. Ne? Also mal kurz registrieren bei Top Cashback, einfach kurz seine Eckdaten angeben und dann kann man dann einfach loslegen, direkt shoppen, also das, was man eh kaufen möchte. Also ich will jetzt nicht aufrufen zum Konsum, das mache ich ja sowieso nicht. Da gefällt mir sowieso, also bin ich ja kein Fan von, weißt du ja auch, ne? Unnötiges Geld rausgehauen ist nicht so mein Ding, aber es gibt Sachen, die muss man halt mal kaufen. Und da bietet sich dann doch einfach an, da noch Cashback zu sammeln, indem man einfach beim Shoppen schaut, okay, ist der Partner mit dabei oder welcher Partner aus der Branche ist dabei. Dann findet man Online-Shop XY.
Richtig.
Kauft dort ein und kriegt dann eben je nachdem 2-10% Cashback oder manchmal auch mehr, je nach Aktion.
Ja.
Ich glaube, letztens war Adidas dabei mit 12%, auch das einen Tag oder zu Valentinstag gab es Specials. Also hier kann man auch immer wieder Chancen nutzen und dann bekommt man ein paar Wochen später direkt das Geld auf die Plattform überwiesen oder angezeigt und dann kann man es sich natürlich dann ab 50 Euro auch auszahlen lassen. Das Ganze ist unkompliziert und wie gesagt kostenfrei. Ich erwische mich meistens schon, wenn ich online shoppe, dass ich einfach vorher kurz schau, ist es bei Top Cashback dabei oder nicht?
Ja.
Und häufig sehe ich dann den Partner oder eben einen anderen, der sich genau das gleiche anbietet.
Genau.
Und dann
Reisen,
passt das ja.
Flüge, man kann alles darüber mit Cashback buchen. Wie gesagt, Link dazu stellen wir euch in die Shownotes.
10 Euro gibt es geschenkt.
Wir haben es gerade auch gesagt.
Genau,
ganz wichtig ist natürlich auch, man kann Reisen darüber buchen. Und was braucht man natürlich, wenn man weit weg will, Marcel? Ein
Flugzeug.
Und gestern war ein historischer Tag für die Luftfahrt.
Okay.
Das sagte der CEO von Airbus bei einer Investorenpräsentation, bei einer digitalen. Airbus will mit einer neuen Partnerschaft Zweifel an ihren ehrgeizigen Plänen zerstreuen, weil sie wollen ja bis 2035 ein wasserstoffbetriebenes Verkehrsflugzeug auf den Markt bringen. Und man startet jetzt ein Triebwerks-Joint-Venture mit CFM. CFM ist ein Zusammenschluss des französisch-amerikanischen Konzerns General Electric und dem französischen Luftfahrtunternehmen Safran. Und CFM hat bereits Triebwerke für Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugzeuge entwickelt. Und auf diesen Erfahrungen wird man jetzt gemeinsam mit Airbus zusammen aufbauen. Jeff Knittel, der CEO von Airbus America, sagte bei dieser Konferenz, wir müssen die Technologie testen am Boden und in der Luft. Und was denkst du, wie wird man das testen? Ich finde es total spannend. Soll ich dir das verraten oder
Bitte.
Möchtest du raten?
Nein, ich habe keine Ahnung.
Es wird den Demonstrator, der Demonstrator wird in die Luft kommen. Mhm. Und das ist ein Großraumjet, der A380. Und im hinteren Teil des Flugzeugs soll ein fünftes Triebwerk installiert werden. Also man hat die herkömmlichen Gasturbinenmotore und dieser Motor, dieses fünfte Triebwerk, wird dann aber mit Wasserstoff gespeist werden. Und dazu wird man auch im hinteren Teil des Rumpfs 4 Wasserstofftanks einbauen. In vielen Industrien werden natürlich auch aktuell schon, zum Beispiel auch bei Stahl etc., Gasturbinen mit Wasserstoff betrieben. Die Idee ist also nicht neu, birgt aber für Flugzeuge besondere Herausforderungen. Was ich zum Beispiel nicht wusste, Wasserstoff verbrennt heißer als Kerosin. Das ist natürlich, muss also, wir brauchen Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit an diesen Flugzeugen oder in diesen Flugzeugen bei den Turbinen. Aber der CEO Gael Mahüst von CFM ist zuversichtlich und sagt, wir sehen keine technologischen Hürden. Und man wird das jetzt, wie gesagt, testen. Man wird richtige Labore dort auch einbauen in diesen A380. Und die Piloten können dann auch verschiedene Triebwerke mal ausschalten, mal einschalten und dann immer auch das Wasserstoff, also das Triebwerk von Wasserstoff mit dazuschalten. Ich finde es echt cool. Ich glaube auch, dass Airbus das schaffen wird. Und Boeing geht eine ganz andere Strategie. Sie gehen nämlich die Strategie, dass sie sagen, wir werden das alles mit synthetischen Kraftstoffen machen, wir werden das nicht mit Wasserstoff machen. Wird natürlich interessant sein, wer sich hier durchsetzen wird. Ich glaube aber, ganz entscheidend wird hier für die Fluggesellschaften der Preis. Also wenn beides CO2-neutral ist, wird natürlich interessant werden. Welcher Kraftstoff ist der günstigere? Womit lassen sich die größeren Margen einfach erwirtschaften? Ich denke, das Rennen ist hier eröffnet. Die weltweiten CO2-Emissionen von der Luftfahrt, also 2,7% machen die weltweiten CO2-Emissionen aus, ist sehr, sehr viel. Viel Potenzial, hier wirklich was einzusparen. Aber natürlich auch hier wäre eine Investmentidee. Airbus, man könnte Wasserstoffproduzenten, Linde, Air Liquide, aber natürlich auch zum Beispiel Verbio aus Leipzig wäre eine Idee. Warum denn nicht? Hier synthetische Kraftstoffe. Ich glaube, dass der Markt dafür natürlich auch sehr, sehr groß ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, klar, wir haben die nationale Wasserstoffstrategie in Deutschland. Wir werden wahrscheinlich der weltweit größte Exporteur von Wasserstoff werden. Zwinker-Smiley. Ich kann mir vorstellen, dass es eher synthetischen Kraftstoff gibt, der CO2-neutral ist, als so ausreichend Wasserstoff, wie es die Industrie braucht. Was denkst du?
Ja, also würdest du eher auf Boeing setzen. Klingt zumindest so.
Tatsächlich eher lieber nicht. Weil Boeing hat, man kriegt die Rüstungssparte noch dazu, breiter diversifiziert.
Ja, wenn man jetzt rein Flug sieht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der amerikanische Staat Boeing einfach auch stärker subventionieren wird.
Ja gut, das ist klar, ja. Das wird nicht pleite gehen.
Tendenziell vermutlich ja.
Okay, also die Technologie glaubst du eher, dass Boeing wahrscheinlich besser profitieren wird?
Ich glaube, sie werden besser unterstützt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die EU Airbus so unterstützt. Klar, man hat hier Green Deal und man will einen europäischen Wasserstoff-Champion etc. und alles soll super werden. Ich bin mir nicht sicher. Also rein von der Idee her finde ich das mit dem Wasserstoff einfach viel, viel cooler, viel interessanter auch von der Technologie her. Aber meistens oder öfters scheitert es dann natürlich auch an der Umsetzung in der EU. Was denkst du?
Ja, wird sich zeigen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Vor allem, weil es alles noch so weit weg klingt. Ja. Und wenn man so das hört, so ist es noch viel mehr Hitze entwickelt und was auch immer. Also die ganzen Informationen, was macht das mit jemandem, der ohnehin schon Flugangst hat zum Beispiel?
Ja.
Ob der jetzt vielleicht dann sagt, okay, dann lasse ich es lieber gleich. Auch natürlich die Anschaffungskosten für die Airlines wird ein großes Thema sein. Also wenn Wasserstoffflugzeuge deutlich teurer sind als Variante B, dann ist das sicherlich auch nochmal ein großes Thema. Also bleibt spannend abzuwarten, ist ja eh noch ein bisschen hin, bis die Dinger dann wirklich in der Luft sind und dann auch mit Menschen an Bord. Deswegen abwarten, Tee trinken und wer investieren will. Ich glaube, Airbus, Boeing. Ich glaube, Airbus ist ja besser finanziell aufgestellt.
Ja.
Boeing wird trotzdem nicht fallen gelassen. Also es gibt viele Gründe, die für beide sprechen. SoFi Technologies ist ja, ich sag mal, hat ja erst vor kurzem, Anfang des Jahres
Du bist begeisterter Aktionär, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil es eben jetzt auch Neuigkeiten gibt, die sehr wichtig sind. Mm. Man ist ja vor allen Dingen auch, und SoFi ist jetzt schon öfter mit uns im Podcast als Thema der Woche, weil er einfach immer wieder was Neues zu berichten gibt. Und sie haben ja eine Banklizenz bekommen, was ja erstmal positiv ist, dass man eben jetzt mehr Marge erzielen kann, dadurch, dass man die Kredite, die man weitergibt, mit höheren Zinsen ausstatten kann, die man auch behalten darf. Und jetzt haben sie eine frische Übernahme getätigt, und zwar in Höhe von 1,1 Milliarde Dollar, also nicht ganz ohne. Und zwar hat man übernommen Technisys, also wahrscheinlich von Technisystems in Aktien. Das heißt, 10% der Aktien werden angeboten, damit man dies alles ja auch bezahlen kann. Und dann hat man einen cloudbasierten oder eine cloudbasierte Banking-Plattform. Und sie sind führender Anbieter von Gen3 Multiprodukt-Banking-Kerntechnologie-Lösungen. Also langes Wort für Galgenraten, super geeignet. Sollte man mal auf dem Schirm haben. Ist spannend, klingt irgendwie alles sehr, sehr hochtechnisch, aber was bedeutet das? Es ist Cyberbanking, also sprich gibt es bei Technisys Cyberbanking Core. Das ist so eine Art Lösung, mit der man Produkte und Dienstleistungen dynamisch auf die Bedürfnisse der Kunden und auch auf die Verhaltensweisen erstellen kann und dann auch optimieren kann. Also so eine Art Just-in-Time-Produktlösung für den Kunden, der mit seinen Ausgaben an der Bank sicherlich ein paar gewisse, also keine Ahnung, bezahlt jetzt oft an so einem Terminal, das sind die Kosten vielleicht XY, vielleicht kann man ihnen dann da ein besseres Angebot machen. Und so hält man natürlich die Kunden weiter bei sich. Dann gibt es noch Cyberbank Digital und das ermöglicht wiederum das digitale Ökosystem schön breit zu schaffen, dass man eine empathische digitale Banking-Lösung vor sich hat, also sprich auch da lösungsorientiert, das ist ein ganz wichtiges Ding und da ist eben Technisys sehr weit führend und deswegen soll auch im zweiten Quartal dann die Übernahme abgeschlossen sein seitens SoFi und SoFi selber, und das ist noch ein Zitat, hat sich geäußert zu Technisys und zwar ist ein attraktives, schnell wachsendes Unternehmen mit einer einzigartigen und kritischen strategischen Technologie, die alle führenden Finanzdienstleistungsunternehmen benötigen werden, um mit der digitalen Innovation Schritt halten zu können. Also, und das finde ich ziemlich spannend, SoFi hat ja dieses Riesenziel, so eine Art One-Stop-Shop-Finanzdienstleistungsplattform zu sein, das heißt vom Studenten abzuholen, der einen Kredit braucht für sein Studium zum Beispiel, das ist ja in den USA viel, viel geläufiger als bei uns, und dann eben mit Einstieg in den Beruf wiederum andere Sachen hat und dann auch da Produkte wieder auf SoFi findet, dann coole natürlich Idee. Den Kredit umschuldet und das alles aus einer Hand und eben auch mit dem Cyberbanking hier zu komplettieren, ist super. Ziel ist es also nichts weniger als eine Art ABS fürs Finanzsystem zu machen. Also das ist schon heftig, also vor allem auch vom Ziel, ne, so mit AWS, der Cloud von Amazon, hier wirklich etwas sehr, sehr Großes zu schaffen. Natürlich ist die Aktie gefallen von SoFi um minus 8,5%, liegt natürlich an der Verbesserung der Aktien. Man hat natürlich hier 10%, es passt genau unter den 10% der Aktienanteile, die man bezahlt, deswegen 8,5%, sehr rational vom Markt, wie ich finde.
Gefällt mir auch richtig gut. Es ist ja auch eines der wenigen gespeckten Unternehmen, die tatsächlich funktioniert haben. Ne? Also von Specs muss man tatsächlich sagen. Marcel, was hältst du davon, wenn ich dir sage, dass du jetzt was kaufen könntest von meinem Unternehmen für schlappe 500 Millionen? Könntest du dich beruflich ein bisschen weiter umorientieren und das Testosterongeschäft von Bayer kaufen? Ich denke, das würde auch richtig gut zu dir passen.
Danke. Was sagt das über mich aus?
Und Bayer möchte dieses Segment verkaufen. Du würdest damit Medikamente im Wert von ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz erzielen, würdest dann wahrscheinlich hier nicht mehr sitzen. Und die UBS agiere hier als Verkaufsberater. Und ich bin gespannt, weil Bayer ist meines Erachtens nach, der Turnaround ist am Laufen. Ihr merkt es wieder, ich bin wieder investiert, ich bin wieder dabei. Man kann darüber denken, was man möchte, aber Bayer baut derzeit sein Pandemiegeschäft um und will einfach auch nach der pandemiebedingten Schwächephase in den kommenden Jahren ein Wachstum erzielen, das dem des Weltmarkts entspricht oder darüber liegen soll. Und die Marktforscher von Evaluate Pharma rechnen bis 2026 mit einem durchschnittlichen Wachstum auf dem globalen Arzneimittelmarkt von 6,4%. Also das ist schon enorm. Und Bayer hat jetzt diese Woche eine interne Präsentation gehabt und die Pipeline ist richtig, richtig gut gefüllt tatsächlich, was hier kommen soll. Man schätzt ungefähr, dass die neue Pipeline jetzt schon ein Umsatzpotenzial von insgesamt 5 Milliarden Euro haben wird. Allein 3 Milliarden Euro werden dort auf das bereits seit 2019 erhältliche Mittel Nubeqa, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen,
Prostatakrebs,
genau, richtig, dort auch entfallen. Und nach den neuen Studiendaten könnte es auch der neue Bestseller werden. Aktuell ist es natürlich der Blutgerinnungshemmer Xarelto. Und Xarelto hat Bayer nach Analystenschätzung im vergangenen Jahr rund 4,7 Milliarden Euro Umsatz gebracht. Also das ist natürlich stark, aber 2024 läuft das Patent nach und nach aus. Und das bedeutet, hier werden wir dann auch einen Peak sehen. Und diese Delle muss Bayer ausgleichen. Und finde ich doch sehr, sehr spannend, wie sie sich dort aufstellen. Ich finde immer ganz interessant, Bayer hat Monsanto für so viel Geld übernommen und aktuell hört man irgendwie nur was von der Pharma-Sparte.
Ja, beziehungsweise auch Negatives von dem Saatgutgeschäft. Das war ja dann doch preislich wieder gestiegen, gab es wieder schlechtere Nachrichten dazu. Also ja, eigentlich bitter, ne? Was wäre jetzt ohne Monsanto gewesen bei Bayer?
Die Frage ist, ob wir hier irgendwann eine Aufspaltung sehen. Ja. Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass hier irgendwann mal so ein Investor kommt und sagt hier,
jetzt geht's aber los. Ja.
Jetzt geht's aber los. Werden wir dich nochmal zu Bayer bringen?
Ich bin auf jeden Fall nicht, also ich habe es auf meinem Blickfeld schon, allein weil du ja investiert bist, aber der Abwärtstrend ist ja nach wie vor intakt. Da keine 10 Pferde aktuell, also schaue ich mir gerne noch an, wenn der Ausbruch kommt und das nachhaltig dann auch, ich sag mal, sich dahingehend stabilisiert. Könnte ich mir eine Turnaround-Story durchaus vorstellen. Dazu möchte ich aber auf jeden Fall die Probleme gelöst sehen, die im Monsanto-Geschäft mit drin sind. Und das möchte ich mir eigentlich jetzt so nicht mehr ins Depot legen. Dafür gibt es zu viele Alternativen. Alternative könnte zum Beispiel sein Porsche. Denn dort ist ein IPO geplant und zwar von VW und die Porsche Holding. Sie haben sich zusammengesetzt und sind in den Verhandlungen schon fortgeschritten. Und man möchte das Unternehmen Porsche an die Börse bringen. Nochmal kurz zur Aufklärung. Porsche
sind sie doch schon.
Genau, Philipp. Richtig, sind ja schon im DAX. Ne? Aber das ist ja die Holding. Also im Prinzip der Anteil, den man an VW hält. Und Porsche selbst ist nach wie vor im VW-Konzern mit integriert. Und soll jetzt via IPO dann an die Börse kommen. So zumindest der Plan. Wie gesagt, fortgeschrittene Verhandlungen. Aber man muss natürlich auch noch die Eigentümer fragen. Und die Zustimmung dazu braucht es natürlich auch. Und da erinnern wir uns natürlich auch, dass man hier mit dem Land Niedersachsen reden muss. Also wenn Politik schon was dagegen haben könnte, sind noch 20% der Stimmrechte, die bei Niedersachsen liegen, könnte man ja auch, weiß man ja nicht, ne, ob sie da so schlau sind und sagen, ja, das geht durch oder nicht. Jedenfalls sehen Investmentbanker eine Kapitalisierung zwischen 60 bis 80 Milliarden Euro, teils sogar bis zu 100 Milliarden Euro. Dementsprechend ein schönes Asset Play. Die VW-Aktie selbst ist 113 Milliarden wert. Würde man ja, wenn man es jetzt rausrechnen würde. Würdest
du investieren?
Nein, ich alles was wegrollt.
Nicht in Porsche? Raus.
Auch nicht in Porsche. Ich bin auch nicht wirklich überzeugt von dem Fahrzeug. Also ich sehe es, also mir gefällt es halt oft nicht. Aber davon mal abgesehen, ist ja Geschmackssache, ne? Muss jeder selber für sich einschätzen. Aber ich will auch kein Ferrari kaufen. Ich würde also nicht die Aktie, Ferrari würde ich mir sowieso nicht leisten können und wollen.
Klar, nachdem du hier das Bayer-Geschäft übernommen hast, kannst du dir dann auch einen Ferrari vielleicht leisten.
Naja, auf jeden Fall soll das freigesetzte Kapital, was VW einnimmt durch das IPO, genutzt werden, um die E-Mobilität voranzuschreiten. Das zumindest vermuten Analysten. Denn so richtig kundgetan hat man natürlich noch nichts dazu, einfach auch, weil es natürlich noch nicht ganz sicher ist. Und deswegen schauen wir mal, wie das Land Niedersachsen mitbestimmt, natürlich auch die restlichen Eigentümer, was die davon halten. Und ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass viele sagen würden, ja, macht schon Sinn, weil Porsche selbst ist ja, ich sag mal, auch der größte Gewinnbringer im VW-Konzern. Dementsprechend ist ja einiges zu heben. Was sagst du?
Finde ich, ist ein schlauer Move, wenn man sich die Bewertung zum Beispiel von Ferrari anschaut.
40 oder 35 Milliarden sind es bei Ferrari.
Porsche ist, also jeden Porsche-Fahrer, ich kenne nicht so viele Porsche-Fahrer, aber Marcel, es muss annähernd so gut sein wie bei Tesla, das Lebensgefühl mit einem Porsche.
Jetzt werden die Porsche-Fahrer bestimmt auch also sehr, sehr bösartig zuschauen.
Ich bin mir nicht sicher, ob die uns zuhören. Wer uns natürlich auch bestimmt verfolgt, der weiß, dass wir oft über Halbleiter sprechen und ich habe das Gefühl, Marcel, dass wir hier bald einen Produktionsüberhang sehen werden. Ja. Dass jeder kündigt jede Woche neue Investitionen an in die Halbleiterbranche und in den Ausbau von Maschinen. Wer hier natürlich profitieren wird, ist ASML. Da sind wir uns einig. Aber ich habe das Gefühl, jeder will hier investieren und jetzt hat der Bosch-Chef Hartung bekannt gegeben, wir investieren gegen die globale Halbleiter-Lieferkrise. Autochips sind knapp, der weltgrößte Automobilzulieferer Bosch beschleunigt seine Halbleiter-Ausbaupläne, darum innerhalb weniger Monate ein zweites Mal. Und jetzt möchte man nochmal zusätzlich 250 Millionen Euro bis 2025 in die Standorte investieren. Und ich glaube, also wir werden in 12 bis 15 Monaten sehen, dass die Preise für Halbleiter enorm fallen werden. Deswegen möchte ich hier als Idee mitgeben, vielleicht, wenn man investiert ist in solche Unternehmen wie Infineon, die sehr, sehr gut gelaufen sind, ob man nicht vielleicht hier mal über Gewinnmitnahmen mitdenken möchte. Man sollte eine Party immer verlassen, wenn es richtig gut ist. Ich finde es erschreckend, jeder will hier, also allein erst im Oktober 2021 hat der Vorgänger von Herrn Hartung, Volkmar Denner, bekannt gegeben, allein 2022 mehr als 400 Millionen Euro für den Ausbau in Dresden, Reutlingen und in Penang in Malaysia zu investieren. Jetzt wurde das weiter nochmal aufgestockt und ja, das ist verdammt viel, viel Geld und irgendwann platzt dann hier auch einfach mal wieder eine kleine Blase. Klar, wir werden die Halbleiter brauchen, aber jeder will hier einfach jetzt auf die Masse gehen. Qualcomm steigt mit ein, etc. Also alle sind hier am Investieren wie die Verrückten. ASML würde ich dabei bleiben, aber wenn ich einen tatsächlichen Halbleiterproduzenten im Depot hätte, der so stark gelaufen ist, Nvidia gut habe ich ja auch, aber ich würde mal so bei den klassischen Automobil würde ich aufpassen. Würde ich vorsichtig sein, Gewinne mitnehmen. Wie siehst du das denn?
Ja, ich würde es differenzieren. Und du sagst es richtig. Und das ist auch, ja, auch keine Neuigkeit. Also es ist so ähnlich wie das Biotech-Szenario, was erstmal ganz viel Nachfrage hatte, was auch knapp war, was man dann mit so einem Peak jetzt auch einfach sieht, dass es nicht mehr so gefragt sein wird in den nächsten Jahren, dass dann natürlich auch Umsätze zurückgehen werden, beziehungsweise dann auch stagnieren werden, wahrscheinlich im Halbleiterbereich. Aber wo muss man differenzieren? Natürlich, was jetzt knapp sind, sind ja nicht die allerneuesten Chips auf dem aktuellsten, ja, Hightech-Niveau, wie bei Nvidia zum Beispiel oder AMD, sondern, ja, tatsächlich sind das ja so diese klassischen, ich sag mal, älteren Chips und Halbleiter, die, ich sag mal, für ganz normale IoT benötigt werden in der riesengroßen Masse. Und die werden ja jetzt ausgebaut in enormstem Maße, ja, und sie sind ja schon ohnehin nicht die teuersten, nur durch die Halbleiterknappheit natürlich jetzt ein bisschen gestiegen. Und werden dann natürlich mit diesem Überangebot, das wir spätestens wahrscheinlich 2023 sehen werden, vielleicht auch dann im Laufe des Jahres 2023, dann werden dort enorm die Preise fallen. Du hast völlig recht, dann bin ich bei dir. Intel hat sich extrem in diese Richtung, hat sich sogar übernommen, einen Kandidaten, ja, als Tower Semiconductor. Ich kann mir vorstellen, dass das eine zumindest kurzfristig nicht ganz so kluge Entscheidung war, dass man hier eher so dem Markt hinterher rennt. An der Stelle auch andere werden davon sicherlich nochmal spürbar nach, ja, unten verlaufen. Also wir werden auch viele Gewinne mitgenommen. Der Markt wird das einpreisen, wenn plötzlich die Wachstumsraten deutlich einbrechen.
Richtig.
Das werden wir sehr wahrscheinlich dann im Laufe des diesenjährigen schon sehen wahrscheinlich, dass man hier schon die ersten sehen, okay, die großen Investoren machen Kasse. Und dann geht es so, ja, nach und nach durch. Was aber nicht zählt, wie gesagt, für die absoluten High-End-Sachen. Also ich würde, genau, zum Beispiel die Prognose wagen, dass Qualcomm zum Beispiel mit den 5G-Chips gar nicht das Problem so sehr haben wird, weil 5G-Chips nach wie vor werden hoch gefragt sein. Sie haben nicht diese Halbleiterknappheit eigentlich gar nicht so sehr gehabt, eher von der Art und Weise. Sicherlich haben die noch im Portfolio auch ein paar ältere Chips, da werden sie es wahrscheinlich merken. Ja. Aber Nvidia und AMD zum Beispiel, die State of the Art arbeiten, die werden sehr wahrscheinlich gar nicht so sehr von der Zyklik mitgenommen sein, weil sie jetzt schon liefern können und das Wachstum auch bedienen können. Ja. Auf dem. Also das ist auch der Grund, warum die Automobilbranche so leidet, weil die ja nie die besten Chips reinbauen,
richtig,
sondern eben so Larifari-Chips. Ich meine, das will ich jetzt nicht abwertend sagen, aber sie sind nicht die schnellsten und die, ja, im Hightech, die man jetzt auch vielleicht in den neuesten Smartphones finden. Also würde ich differenzieren, bin aber bei dir, diese Überkapazität wird uns erwarten, weil einfach viel zu viel aufgerüstet wird und dann wird zu viel Angebot auf zu wenig Nachfrage treffen.
Deswegen, man sollte die Party verlassen, wenn es am schönsten ist.
Genau, warum ASML nicht? Vielleicht nochmal dahingehend, es wird aufgerüstet, also wir haben nach, ja, wie vor die Zahlungen, die kommen jetzt erst rein bei ASML und die Auftragsbestände sind sehr hoch. Dazu kommt noch die neuere Technologie, um, ich sag mal, die
Lam Chip Research könnte man auch nochmal überlegen.
Ja, genau, aber bei ASML weiß ich zumindest, dass sie die Technologie bis in die nächsten Jahrzehnte, die Halbleiter-Technologien schon mitbringen können. Das heißt, ja, die auch die Werke müssen sich ja aufrüsten für die neuesten Generationen der Chips. Deswegen glaube ich auch, da wird ASML weiterhin sehr robust noch durchlaufen und wird da sicherlich nicht ganz so ein großes Problem davon mitnehmen. Also es wird spannend auf jeden Fall, bin ich ganz klar der Überzeugung. Was ist denn dein Top der Woche?
Mein Top der Woche ist, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, Revent.
Revent.
Schon mal gehört?
Revent? Revent habe ich gehört.
Die aus haben wohl Berlin
ein sehr hohes Kapital eingenommen.
Es ist, nee, Revent ist ein Impact-Fonds. Und, aber ja, also gut, sie haben Kapital eingenommen, sie haben 60 Millionen Euro eingesammelt und unterstützen damit Startups und das finde ich ziemlich cool. Ich werde auch mal versuchen, vielleicht kriegen wir jemanden von diesem Fonds mal zu uns in den Podcast.
Oh ja, sehr spannend.
Wäre mal interessant, weil sie sagen, also sie spezialisieren sich auf Themen Gesundheit, Klima, Ernährung und Soziales.
Okay.
Und sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, so Nachhaltigkeitsziele, die Unternehmen erfüllen müssen. Aber sie wollen natürlich auch investieren in Growth-Sachen, also Sachen, die wirklich wachsen, also nicht nur irgendwas, was grün aussieht, sondern es muss auch wirklich klappen. Und zum Beispiel bei Gesundheit haben sie in eine Plattform investiert, die Kliniken digitalisiert. Und sowas ist natürlich super spannend, hilft natürlich auch vor allen Dingen. Die Otto Group ist mit dabei, Beiersdorf, aber auch weitere Investoren wie der Europäische Investmentfonds, die Unternehmerfamilie Weber und Serieninvestorin und Gründerin Verena Pauster ist hier und macht alles. Und Impact Investing wird natürlich immer beliebter, ist natürlich auch ein Trend, muss man tatsächlich sagen. Und nachhaltige Geldanlage wächst wie verrückt knapp mit 100% pro Jahr. Allein 2020 flossen in diesen Markt 16,6 Milliarden Euro. Das sind 100% mehr als im Jahr zuvor. Also es wächst. Und dieser Fonds ist jetzt tatsächlich auch für dieses Speed-Invest, Frühphasen-Investing. Also hier geht es richtig, richtig ab. Natürlich, wenn man in sowas investiert oder investieren möchte, würde ich tatsächlich sogar sagen, Mensch, dann könnte ein aktiv gemanagtes Portfolio hier vielleicht sogar der sicherere Weg sein. Also wir sind ja beide nicht so die größten Fans von aktiven Fonds. Also ich brauche keinen aktiven Fonds, der den DAX abdeckt. Das kann ich passiv machen. Ja, aber es gibt sowas, ne?
Ja, na klar.
Und aber ich finde, so ein Fonds, so ein hochspezialisierter Fonds, der könnte natürlich auch tatsächlich was bringen. Also das gefällt mir richtig, richtig gut und könnte mir sogar vorstellen, hier auch mal in so einen Fonds einzusteigen. Ich würde sagen, ich schreibe heute Abend gleich mal eine E-Mail an den Fonds, ob die mal Lust haben.
Finde ich sogar sehr spannend, weil tatsächlich gerade hat man hier natürlich dann den Bereich auch indirekt zu investieren in Bereich oder in Unternehmen, die man sonst nicht investieren könnte. So ein bisschen das Companisto-Gefühl, was wir ja auch teilen. Aber hier natürlich auch nochmal mit dem Know-how zu sehen, ob diese Unternehmen wirklich diese Nachhaltigkeit, diese Erfolgsgeschichte mitbringen. Und das finde ich gut, dass man da das so nutzen kann und als für Anleger eigentlich eine perfekte Geschichte.
Wie ist es denn bei dir? Was hat dich denn die Woche überrascht? Positiv.
Ja, Tesla wird zum Autoversicherer.
Nee.
Ja, also du fährst bald ein und du kannst dich dann auch bald versichern
lassen. Du hörst mich dann aber gar nicht mehr, wenn ich zu dir komme.
Ja, Tesla Insurance Limited wurde im Handelsregister eingetragen und wurde also schon 2021 eingetragen bei der BaFin, beantragt und eben nun zugelassen. Sitz auf Malta, finde ich klasse, tolles Land und natürlich auch schöne Steuern. Machen sie ganz clever, aber gut, wem soll man es vorwerfen? Es ist EU-konform. Also sprich, sie sind dann auch für EU-weit tätig, können die deutsche Adresse in Grünheide für das deutsche Unternehmen natürlich mithalten. Also da haben sie gleich das Werk genutzt, die Gigafactory, um das als Gewerbeanmeldung zu lassen. Und jetzt soll eben, das hat mich überrascht, nicht nur die Autohaftpflichtversicherung, die ja jeder hat, und die Casco angeboten werden, sondern eben auch Unfallversicherung und Rechtsschutz. Finde ich auch spannend. Also, dass
da
man
kommt,
sagt,
der Elon vor Gericht.
Genau, und sagt so, ja, Moment, das war kein Falschparker.
Der Marcel, nee, der hat doch gar keinen Tesla.
Das kann gar nicht sein, genau. Es gibt natürlich mittlerweile schon Versicherungsunternehmen, die das schon anbieten, dass man zum Beispiel trackt, wie du fährst. Also angenommen, du, wie immer, fährst wie so eine Raubsau, bremst viel, gibst Gas, nimmst jemand die Vorfahrt. Das
wie
alles,
viele Punkte hast du in Flensburg?
Kein Kommentar. Trotzdem ist natürlich jetzt die Frage, muss man sich selbst reflektieren? Jeder sagt ja von sich, dass er ein guter Autofahrer ist. Also ich kenne keinen, der sagt so, ich bin nicht so ein schlechter Autofahrer. Gott bewahre die Menschheit vor meinen Fahrkünsten.
Beste,
ne? Gibt es nicht so oft, hört man nicht ganz so oft. Jeder schätzt sich da wahrscheinlich auch ein bisschen falsch ein.
Was würdest du dir für eine Note geben?
Ich gebe mir keine Noten. Ne? Ist ja sicherlich auch immer eine Frage der Weitsicht. Naja gut, ich will jetzt auch keinen Fahrschule aufmachen. Aber wichtiger Punkt, dass man natürlich dementsprechend dann auch die Beiträge daran anpassen kann, wie das Fahrverhalten ist. Also jemand, der vorausschauend fährt, der jetzt nicht so oft einfach mal aufs Gas geht und wieder auf die Bremse wie so ein Verrückter, der hat natürlich hier den Vorteil, dass er auch Prämien zurückbekommt oder eben weniger zahlt in dem Falle.
Glaubst du wirklich, dass viele das machen wollen?
Ich glaube, ja, das ist eine gute
Frage.
Würdest
du es machen?
Ich glaube, wir Deutschen nicht.
Würdest du?
Ich ja, definitiv. Ja? Na klar, bei dem Versicherungspreis. Ich bin froh, wenn die da ein bisschen runterkommen würden. Ich habe mich ja letztes Mal schon gefreut, dass mein Fahrzeug jetzt schon deutlich runtergestuft ist. Herrlich, ne? Aber würde ich sofort machen, weil ich weiß, dass ich sehr viel, dadurch,
dass
ich viel
Dass du einfach sehr gut fährst.
Nee, einfach auch ruhig fahre. Also die früheren Zeiten, wo man dann ein bisschen mehr aufs Gas gegangen und so ein bisschen, das ist flacht irgendwie ab. Also ich verliere so ein bisschen den Spaß an den normalen Autofahren. Ich höre lieber Podcasts und fahre da mit Tempomat.
Man will Entertainment. Wir sind die Generation.
Genau, also ich schätze Autofahren selber schon, aber ich muss es jetzt nicht unbedingt haben. Und wenn ich dadurch noch Geld sparen kann, dass ich von A nach B fahre, dann würde ich das sogar nutzen. Und vorsichtige Fahrer werden dann eben dementsprechend belohnt. Wohl bis zu 60%, das ist halt schon sehr, sehr viel. Realistisch sind wahrscheinlich so 40%. Und was die Konkurrenz aber macht und benötigt, ist eine Hardware, die du im Auto brauchst, damit du das tracken kannst, diese Telematik. Das kannst du natürlich nur dann abbilden, wenn diese Hardware im Auto ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es natürlich schwierig, diesen Versicherungstarif zu nehmen. Und Tesla hat es halt schon in den Autos verbaut. Und dementsprechend haben sie natürlich alles schon da.
Smart.
Du könntest also, wenn du jetzt angenommen Versicherung, die Autoversicherung bei Tesla nehmen würdest, würdest du dann natürlich auch die Möglichkeit haben, hier recht schnell auch zu sparen. Und was ich noch viel, viel besser finde, ist, und das ist wirklich ein richtiger Top, wie ich finde, dass das Fahrverhalten tatsächlich entscheidend ist und nicht mehr das Alter, nicht die Kreditwürdigkeit, nicht das Geschlecht, was ja bisher auch echt noch eine Rolle spielt, was ja eigentlich auch erschreckend ist.
Ehrlich?
Und, ja, und bisherige Schäden. Also man geht davon aus, wahrscheinlich nach wie vor, vielleicht auch utopisch,
dass Frauen
also vielleicht schlechte Auto fahren. Ja, also offensichtlich ist es noch in der Prämienberechnung so mit drin. Das ist ziemlich diskriminierend. Und bisherige Schäden haben ja auch eine Rolle gespielt. Du kannst ja vielleicht gar nichts dafür. Und das finde ich gut. Und vor allen Dingen auch demokratisierend, dass man hier nur das Fahrverhalten heranzieht und nicht mehr hier Alter und Kreditwürdigkeit. Findest du das als Option?
Also ja.
Ich finde es gut. Ich würde es nutzen.
Finde ich gut.
Also, aber es gibt bestimmt viele Deutsche, die es nicht machen würden.
Ne, ich glaube, auch weltweit gibt es sehr, sehr viele.
Ja, wir Deutschen sind ja autoverrückt. Ne? Wir freuen uns ja, wenn wir mal richtig aufs Gas gehen. Ich schaue hier so ein RS7 hier, plötzlich gibt er aufs Gas und er fühlt sich wieder King auf der Straße. Es ist ja auch ein Lebensgefühl. Ja.
Das stimmt auf jeden Fall. Kommen wir zu unserem Flop der Woche.
Das haben wir gemeinsam, glaube ich. Ne?
Gemeinsamer Flop der Woche. Und das ist, was im Moment in der Ukraine passiert, was Russland dort macht.
Der Montag, der schwarze Montag.
Ganz, ganz schlimm. Noch erschreckender finde ich tatsächlich auch, dass wir oft die Anfragen kriegen und bei Facebook auch, was jetzt? Gazprom kaufen und solche Sachen.
Gutes
finde
Thema.
Ich, man sollte doch ein bisschen auch überlegen, in was man investiert und wo man investiert und wo man sein Geld anlegen
möchte.
Das
heißt jetzt nicht die Moral, die wir jetzt hier spielen wollen, sondern hier geht es vor allen Dingen darum, was machen die Sanktionen und die jeweiligen Folgen dieser Aktion mit den Unternehmen. Also gehen wir mal davon aus, dass zum Beispiel die SWIFT, dass es nicht mehr möglich ist, dem Finanzsystem teilzuhaben, dann wird das für die Sparebank eine richtig schwierige Geschichte.
Auch für Gazprom.
Und für Gazprom.
Das, wenn du keine ausländischen Devisen mehr bekommst und es für andere Unternehmen extrem schwierig ist, sich russische Devisen zu besorgen. Und man muss einfach, klar, das KGV sieht jetzt super aus. KGV zwischen 2 und 3, richtig
die
runtergekommen.
Die Dividendenrendite sieht immer gut aus, aber wenn man nichts mehr einnimmt, ist halt die Frage, ob man es noch zahlen kann.
Also, Obacht, ganz klarer Flop. Wir hoffen, dass es dort sich irgendwie auch noch eine Lösung anbandelt in diesem ganzen Konflikt.
Das Schlimme ist, dass es so schwierig ist. Ne? Ja. Also wenn man es so verfolgt, so eine richtige Lösung zu finden ist und dann noch auf so viele Länder verteilt, die irgendwie eine Sanktion mehr oder weniger Interesse haben. Die größte Befürchtung ist, dass er damit einfach durchkommt.
Ja, und die ukrainische Bevölkerung, aber auch die russische Bevölkerung wird unter dieser ganzen Thematik einfach leiden. Also ganz, ganz schlimm. Marcel, wir haben heute in unserem Podcast einen Gast, den Gründer und CEO von Just Trade. Und ich würde jetzt sagen, wir springen jetzt direkt rein in das Interview. Wir wünschen euch viel Spaß. Kommen wir zum Hauptteil unseres heutigen Aktienpodcasts. Wir haben heute den Michael Bushaus bei uns im Interview. Michael, du bist zum zweiten Mal da. Schön, dass du da bist. Stell dich doch noch gerne einmal kurz vor.
Ja, hallo. Ja, freue mich, dass ich dabei bin. Mein Name ist Michael Bushaus. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Just Trade. Bin seit über 20 Jahren in der Online-Banking- und Brokerage-Industrie tätig. Ich war davor mal bei der Comdirect für das gesamte Wertpapiergeschäft verantwortlich und davor war ich einer der zwei Geschäftsführer der Onvista Bank. Und in Summe kann man sagen, ist Just Trade der fünfte Online-Broker, den ich vom Start weg begleite und mit aufbaue. Insofern bringe ich relativ viel Erfahrung in den Markt.
Das können wir nur bestätigen. Wir müssen natürlich auch jetzt nochmal ganz klar fragen, weil wir haben gerade gesprochen in unserem kurzen Vorgespräch darüber, dass man ja sogar bei Just Trade die Möglichkeit hat, tatsächlich bis 23 Uhr zu handeln. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal die Vorteile dafür nochmal kurz darstellen?
Klar. Also ich sag mal, wir haben ja in Summe haben wir ja drei Börsen angeschlossen. Das ist uns persönlich auch ein großes Anliegen gewesen, weil wir immer sozusagen der Meinung sind, der Kunde soll eine Auswahl bekommen und die Börsen unterscheiden sich ja doch in einigen Punkten. Und ein Unterscheidungsmerkmal ist beispielsweise, dass die Börse Lang- und Schwarz-Exchange ja, verlängerte Handelszeiten hat, die keine andere der 12 Börsen in Deutschland bietet. Und zwar handeln die ja von 7.30 Uhr morgens bis 23 Uhr. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum eigentlich 23 Uhr? Naja, und der Punkt ist einfach, die US-Börsen schließen um 22 Uhr. Und das heißt, ich habe dann aber noch eine ganze Stunde bis 23 Uhr Zeit auf eventuelle Nachrichten, die dann eben nach, in der Regel nach 22 Uhr veröffentlicht werden, zu reagieren. So, jetzt muss man sich natürlich anschauen, das ist schon klar, dass der Spread an vor- und nachbörslich oder wenn eben die Referenzbörse geschlossen hat, ein bisschen breiter ist. Aber ich sag mal, losgelöst von dem breiteren Spread, den ich ja auch sehe, und kann ich halt einfach reagieren. Und ich muss eben nicht warten, wie öffnet der Markt am Folgetag und wenn der dann irgendwie tiefer öffnet, dann habe ich natürlich so ein Overnight-Risiko. Ne? Das heißt, ich kann halt, klar, unter vielleicht einem breiteren Spread, aber kann ich eben noch eine ganze Stunde auf Marktnews reagieren? Und das muss ich sagen, finde ich persönlich, aus Kundensicht ist das ein totaler Vorteil.
Ja, also wie gesagt, das ist wirklich klasse. Das war uns beiden gar nicht so bewusst, bis du uns das gerade erzählt hast. Jetzt soll es natürlich heute nicht nur um Aktien gehen. Man kann natürlich auch bei euch Kryptowährungen handeln. Und das ist ja ein ganz großes Thema. Und unsere Community hat auch ein paar Fragen dabei. Aber kannst du uns erstmal kurz abholen? Also Marcel und ich, wir sind ja beide, weiß gar nicht, Marcel, doch ist ein bisschen in Krypto investiert.
Ja, ganz, ganz dezent, aber so richtig, ich sag mal, drin im Thema würden wir uns jetzt nicht bezeichnen.
Genau, also könntest du uns erstmal kurz abholen, was ist überhaupt Krypto und was würdest du sagen, ist der Vorteil von verschiedenen Kryptowährungen?
Naja, Kryptos, ich sag mal, ist, wenn man es letztendlich sagen will, irgendwie 2009 sind die ja aufgekommen mit diesem Paper von Satoshi Nakamoto, der den sogenannten Bitcoin erfunden hat, was letztendlich auf der sogenannten Blockchain basiert. Und am Ende ist das, wenn man es jetzt mal platt sagen will, eine Recheneinheit. Und man kann eben über diese Blockchain, ich sag mal, sicher nachvollziehbar Transaktionen tätigen. Und dann gibt es, ich sag mal, verschiedene Methoden, wie so ein Kryptowert erschaffen werden kann. Und da gibt es, ich sag mal, vielleicht so ein Thema Proof of Stake, Proof of Work. Und am Ende ist es jetzt beim Bitcoin Beispiel so, das ist ja so die Leitwährung, dass die Summe der jemals zu generierten Kryptowerte auf 21 Millionen begrenzt ist, sodass wir, glaube ich, aktuell sind wir so bei 18 Millionen. Das heißt, es ist relativ klar, wann sozusagen das, der letzte Bitcoin geschürft wurde. Und dafür müssen eben die angeschlossenen Rechner müssen eben, ich sag mal, hochkomplexe kryptische Rechenaufgaben lösen und am Ende werden sie eben dafür belohnt, was aber eben durch diese komplexen Rechenaufgaben natürlich auch dazu führt, dass ein relativ hoher Stromverbrauch erfolgt und das ist natürlich in der aktuellen Diskussion des Klimawandels schon, sagen wir mal, ein Thema, wobei auch da natürlich immer mehr auch gucken, dass sie irgendwie auf grünen Strom setzen, um einfach diesem Argument oder diesem Thema Rechnung zu tragen, aber letztendlich muss man sagen, schützt sozusagen der Stromverbrauch natürlich auch davor, dass da irgendwie ein Hacking stattfindet, weil einfach natürlich je mehr Rechner da angeschlossen sind und das ist eben bei Bitcoin so, desto mehr eben vergütet wird, desto mehr machen da mit und damit ist es einfach unmöglich, irgendwie über 50% dieses Netzwerks zu kapern, weil dann hätte man ja die Chance, sozusagen vielleicht in diese Blockchain einzugreifen. Aber in Summe ist es so wirklich seit 2009, dass es eben Kryptowerte gibt und sich auch, ich sag mal, steigender Beliebtheit erfreuen und auch irgendwie, sagen wir mal, im Mainstream angekommen sind. Ich glaube, aktuell reden wir von über 5.000 oder wahrscheinlich sind es noch mehr Kryptowerten, sodass da die Auswahl, ich sag mal, relativ groß ist. Und ich kann schon sagen, mit auch ein bisschen Stolz, dass wir der erste Online-Broker in Deutschland waren, die eben Kryptohandel, also den echten Kryptohandel aus einem Depot heraus zusammen mit den Wertpapieren angeboten haben oder anbieten, sodass man wirklich als Kunde, so wie eine Aktie, kann man bei uns einfach Kryptowerte handeln und man sieht das eben konsolidiert alles in einem Depot.
Ja, das ist eine spannende Sache, vor allen Dingen, weil man ja auch hier schon sieht, dass von neben Bitcoin und Ethereum, dass sie die größten und bekanntesten sind, hat man ja dann auch sowas wie Litecoin, Ripple und viele, viele weitere. Wohingehend siehst du die Chance oder die Möglichkeit, dass sich eine von denen irgendwie, man sagt ja immer durchsetzt, wahrscheinlich werden es ja mehrere sein, aber wo siehst du das Investment Case dahin?
Ja gut, also ich sag mal Investment Case, ist natürlich schwierig. Ne? Ich meine, jetzt ist es so, dass wir keinerlei Beratung machen. Ne? Also der Kunde, man muss schon, sagen wir mal, vielleicht auch zu Beginn mal festhalten, dass Kryptowerte extrem volatil und somit auch extrem risikoreich sind. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich hinter den einzelnen Projekten, ich sage mal, durchaus Businessmodelle, wie zum Beispiel bei Ethereum mit diesen sogenannten Smart Contracts oder DeFi und was es da so alles gibt. Und ich sage mal, am Ende ist schon ein Kriterium sicherlich die Marktkapitalisierung. Und ich sage mal, jetzt kann man über den Bitcoin sagen, was man will. Ne, der ist schon technisch, sagen wir mal, nicht mehr das neueste State of the Art. Transaktionen sind auch, sagen wir mal, dauern relativ lange, sind relativ teuer. Also es ist auch gar nicht so ein Zahlungsverkehrsblockchain, vielleicht mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz ist der Bitcoin, ich sage mal, schon die Leitwährung, an der sich irgendwie alles orientiert. Und Ethereum ist sicherlich sozusagen die nächstfolgende. Und es gibt viele Projekte, die sozusagen sich angeschaut haben, was gibt es denn bei den Einzelnen für Nachteile, um dann eben sozusagen mit einer etwas abgewandelten Version rauszukommen, um eben diese Nachteile auszugleichen. Und insofern ist das immer eine Frage, also findet man die Technologie, die dahinter steht, oder das Businessmodell gut? Und ich würde halt auch immer gucken, wie ist so ein bisschen die Marktkapitalisierung, ne? Weil die zeigt natürlich, und wo sind die Produkte auch handelbar, ne? Weil ich sag mal, was nützt einem ein Kryptowert, der irgendwie nur in einer Börse handelbar ist? Da wäre also in meinen Augen auch schon Vorsicht geboten.
Ja, klar, das ist nachvollziehbar. Ich habe vor kurzem gelesen oder gehört, dass es wohl, ich sag mal, aktuell 3 Billionen Dollar kumuliert, die in Kryptos investiert sind. Das ist ja im Prinzip die Market Cap von Apple, wenn man so möchte. Ich weiß nicht, ist ja eigentlich noch viel Luft nach oben, wenn man das so sehen möchte.
Ja, also das kann durchaus sein. Ne? Wobei jetzt durch den, ich sag mal, Mini-Crash, ich weiß gar nicht, wo wir heute stehen, ich guck mal gerade, ist natürlich auch wieder viel Market Cap dann rausgegangen. Also Bitcoin steht jetzt aktuell, also wir handeln ja bei uns Bitcoin in Euro, also bei 34.000, dann sind das so wahrscheinlich so 37.000, 38.000 Dollar. Wir waren ja schon mal bei über 60.000. Ne? Also
ja, richtig.
Daran sieht man einfach auch, wie volatil es ist. Sag mal, dass da so viel Market Cap reinfließt, das hat natürlich, ich sag mal, viele Gründe, ne? Weil Bitcoin ist sicherlich schon auch eine Krisenwährung. Es ist auch eine Währung für Leute, die nicht so einen Zugang zu, ich sag mal, normalen Bankkonten haben. Also man kann halt schon mit Kryptowerten Geld hin und her in der Welt transferieren, relativ schnell und sicher und günstig. Und allein deswegen, sagen wir mal, ist es natürlich auch für viele so ein Thema, dass es eben Teil der Asset Allocation ist. Und wir sehen natürlich schon, und das liest man ja auch überall, dass auch, ich sag mal, Vermögensverwalter, Private Equity Funds und so sich zunehmend diesen Markt öffnen. Nicht umsonst ist ja auch in Amerika sozusagen, gibt es ja auch schon Crypto Futures oder es gibt ja auch schon den ersten Crypto ETF, sodass man da schon sehen kann, dass sozusagen Kryptos eigentlich, ich sag mal, aus dem zu investierenden Asset-Universum nicht mehr wegzudenken sind.
Ja, vor allen Dingen so ein Selbstläufer, weil umso mehr natürlich dann, ich sag mal, auch namhafte Leute damit reingehen, beziehungsweise auch Institutionen, dann wird das natürlich dann auch, ich sag mal, ja, wiederum attraktiver für den Rest. Das ist ja dann meistens eine gute positive Spirale, die sich da auftut.
Genau, man darf nur nicht, man muss schon gucken, wie gesagt, risikoreich, weil volatil, und es ist natürlich schon so, in der Kryptosprache sind das die sogenannten Wale, die natürlich, also es gibt halt bei allen Kryptowerten immer wenig Leute, die relativ viele Kryptowerte handeln, und ich sag mal, wenn die ihr Portfolio umschichten, dann gibt es da eben schon auch mal eben krasse Ausschläge. Und das muss man, also man muss halt, wenn man wirklich in Kryptos investiert, da muss man einfach, ich sag mal, den Markt fortlaufend beobachten, um einfach wirklich im Zweifel auch rauszugehen. Und ich sag mal, das Schöne ist eben, dass man Kryptowerte ja 24/7 handeln kann. Also da gibt es eben keinen Börsenschluss in dem Sinne. Sodass man wirklich auch wirklich zu jeder Zeit reagieren kann. Ne?
Ja, vor allen Dingen auch für diejenigen, die, ich sag mal, beim Aktienhandel am Wochenende so ein bisschen eine Langeweile verfallen. Die haben natürlich dann am Wochenende auch noch was zu tun. Das ist ja.
Ja, also wir hatten durchaus auch Orders Heiligabend oder Silvester, ne? Also das ist halt immer, wie die Leute das halt so, wie die da die Zeit haben. Und ich sag mal, das Wochenende ist natürlich nicht uninteressant, ne? Weil die meisten Leute, die haben halt auch mal Zeit, sich sozusagen dann zu beschäftigen mit dem Thema. Und dann werden halt auch Orders gemacht.
Ja, stimmt. Das macht total Sinn auch. so ein Bitcoin unterm Weihnachtsbaum wäre natürlich auch ein schönes Geschenk. Ja, meistens hat es nicht gereicht für den Ganzen. Fragen aus der Community kamen natürlich auch noch auf. Und zwar betreffend des digitalen Euros, der ja immer wieder mal angesprochen wird. Jetzt ist natürlich dann so dieses Worst Case, wäre das das Aus der restlichen Kryptowährungen, wo wahrscheinlich jetzt ich mit meinem Laienwissen schon sagen würde, nein, auf gar keinen Fall. Aber was hältst du vom digitalen Euro und inwieweit könnte der Einfluss auf den normalen Krypto nehmen?
Also ehrlicherweise ist das, finde ich, das eine lustige Diskussion, weil ich frage mich halt, für was es den braucht. Ja. Weil, also jetzt haben wir alle sicherlich Bargeld in der Tasche, aber wenn man mal sein persönliches Zahlungsverhalten analysiert, dann ist ja, also zumindest so ist es bei mir, also ich zahle 90% von allen Ausgaben, die ich so tätige, zahle ich elektronisch. Ne? Sei es über mein iPhone oder sei es per Überweisung oder per Lastschrift oder per Kreditkarte. So, das heißt, das ist ja alles schon elektronisch. Und da muss man sich natürlich schon fragen, also für was braucht es eigentlich einen digitalen Euro? Ich meine, natürlich, man weiß, dass die Chinesen an so einem digitalen Yuan arbeiten, aber ich glaube, das hat eher andere Gründe. Und die Frage ist halt wirklich, braucht es den? Ne? Weil, also ich sehe da noch nicht so den Mehrwert. Und ich glaube auch nicht, dass ein digitaler Euro die anderen Kryptowerte ablöst. Weil am Ende sind die Kryptowerte ja nicht in weiten Teilen geschaffen worden, um Zahlungsverkehr zu machen, sondern eben um eben DeFi, NFT oder eben auch Smart Contracts und solche Sachen abzubilden. Ne? Also insofern ist das eine Diskussion, die immer aufkommt, aber ehrlicherweise braucht sie in meinen Augen nicht.
Ja, also wird wahrscheinlich hier wieder staatlicherseits versucht, in irgendeiner Art und Weise irgendwas hinterherzulaufen, was man am Ende sowieso nicht hinkriegt. Also.
Ja, also ich meine, natürlich hat ein digitaler Euro jetzt, wenn man das mal rein nüchtern aus staatlichen Erwägungen betrachtet, hat das natürlich Vorteile. Ne? Man sieht halt wirklich, also ich sag mal so, die Blockchain ist ja nur pseudonym. Das heißt, man kann ja jede Transaktion nachvollziehen, auch wenn ich nicht weiß, wem gehört das Wallet. Ne? Aber ich sag mal, die neue Kryptotransferverordnung, die verpflichtet ja alle Beteiligten, dass eben dass sozusagen die Wallets nur noch legitimiert vorhanden sein dürfen. Und damit ist halt lückenlos nachvollziehbar, wer hat eigentlich wann was gekauft. Ne? So, ja. Die Frage ist, will man das, ne, als Bürger? Und wenn dann mal irgendwie eine Inflation kommt, dann kann man auch mal eben den Leuten irgendwie über den digitalen Euro was wegnehmen. Also ja, das ist halt eine Diskussion. Also ehrlicherweise, der Zahlungsverkehr ist in weiten Teilen digital. Und das bisschen Bargeld, was da noch im Umlauf ist, das wird ja auch zu Recht immer weiter reglementiert. Also ich sag mal, in Spanien gibt es Bargeldzahlungen ab 2000 Euro sind verboten, ne, aus Geldwäschegründen. So, das heißt, das muss alles elektronisch vorgehen. Da muss man auch so eine sogenannte NIN-Nummer immer mit angeben. Ohne die läuft gar nichts in Spanien. So, der Deutsche hängt noch so ein bisschen am Bargeld. Ich glaube, bei uns ist die Grenze 10.000 Euro. Das soll aber auch mal abgesenkt werden. Und damit ist das Thema auch gelöst. Ne? Also ich kann ja... So, und insofern ist das in meinen Augen, also die große Frage ist halt, gibt es noch ein Geschäftsmodell hinter dem digitalen Euro? Ne? Also gibt es eben Möglichkeiten mit Smart Contracts oder mit anderen Sachen? Ne? Es wird ja auch viel über Aktien oder überhaupt Securities auf der Blockchain diskutiert. Also da gibt es ja, ich sag mal, mannigfaltige Ideen. Und ich sag mal, wenn man natürlich den digitalen Euro mit weiteren Features ausstattet, dann ist das natürlich schon spannend. Ne?
Ja, klar. Es ist eine Frage der Ausgestaltung, wie man es dann hinbekommt.
Und genau, aber einfach nur den Euro zu digitalisieren, würde ich sagen, ist Quatsch, der ist schon digital.
Ja, stimmt. Ja, Bargeld wird eh immer weniger. Gut, ja, wie du schon sagst, die Deutschen sind da ja noch ein bisschen hinterher. Aber gut, kann ja noch werden. Du sagtest gerade NFTs, ist natürlich ein Riesenthema. Also man hört es und liest es ja nach wie vor. Die Metaverse soll und wird kommen, sehr wahrscheinlich. Und dann kann man wahrscheinlich damit Kryptowährungen einfach seine Adidas-Sneaker in der Metaverse bezahlen. Und das ist ja dann auch nochmal ein großer Trend. Wird man dann wahrscheinlich ist ja die Frage, ob man dann auf alle Kryptowährungen zurückgreifen kann oder wie das dann aufgebaut ist. Wie ist da deine Vision, deine Einschätzung zu dem ganzen Thema?
Ja gut, das ist schon ein totaler Trend. Ne? Das ist, ich sag mal, wenn man sieht, wie viel Geld da von den großen Tech-Playern da reinfließt, dann haben die da wirklich was vor. Die Frage auch da muss man sich natürlich stellen. Also ich kenne aus meiner Zeit noch, es gab mal sowas wie Second Life. Ne? Das war auch mal ganz kurz ein Riesenhype, ist dann aber wieder in der Versenkung verschwunden. Die Frage ist halt, ist da irgendwie ein Businessmodell, also ist da irgendwas dahinter, was den Leuten auch wirklich Nutzen stiftet? Weil klar kann ich mir da jetzt virtuell irgendwie ein Grundstück kaufen oder kann da irgendwie einen Sneaker kaufen, aber was habe ich davon persönlich, ne? Und das wird halt die große Frage sein, ob das so ein Markt ist, wo die Leute sagen, ja, da investiere ich Geld. Und ich sag mal, bei den NFTs, da muss man halt schon auch hingucken, ob das alles so nachhaltig ist. Und da werden ja aberwitzige Preise aufgerufen für so Pixel-Grafiken. Ja. Und da wird man sehen, wo der Trend hingeht. Aber ich sag mal, in Summe kann man schon festhalten, dass das Spannende ist halt, dass halt um das Thema Krypto einfach viel passiert, ja. und damit einfach völlig neue Ideen entstehen. Ne? So, und ich glaube, das ist das Spannende an dieser Technologie, die einfach wirklich, wenn man das, sagen wir mal, weiterfasst, also ich sag mal, wenn man das jetzt mal auf unser Business wieder zurückbricht, auf das Thema Wertpapiergeschäft, dann wäre es ja durchaus denkbar, dass auch die, ich sag mal, die Aktie in der Blockchain emittiert wird, dass die in der Blockchain sind und beispielsweise die Aktiengesellschaft, wenn es zu einer Dividendenzahlung kommt, das automatisiert über die Blockchain abwickelt. Ne? Also da könnte man sogar ganz krass sagen, da könnte man beteiligte Parteien, die heute in dieser ganzen Kette sind, könnten damit ausschalten. Ne? Dass halt wirklich die Custodians, ne? Dass halt die Aktiengesellschaft einfach die Aktien selbst verwaltet und. Also da gibt es Spielarten, da kann man sich halt viel überlegen. Ne? So, und das Metavers, klar, also da wird man halt sehen, ob da eben auch eben Geschäftsmodelle entstehen, die langfristig die ich sag mal, normalen Leute in ihren Bann ziehen und ob damit auch Geld zu verdienen ist.
Ja, nee, klar, das stimmt. Also tun sich noch einige Sachen auf, die wir so eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ja? Also da gibt es sicherlich noch gute Wege und Mittel. Eine Frage, die noch aus der Community kam, und zwar sind ja auch viele noch Goldanleger. Und für manche stellt sich halt die Frage, was Krypto zum besseren Investment macht als Gold zum Beispiel.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir natürlich keine Beratung machen, aber ich würde das gar nicht gewichten. Ja. Ich glaube halt, wenn man für sich persönlich anhand sozusagen der eigenen Risikoneigung eine Strategie oder eine Asset Allocation sich überlegt, wo man sagt, ich will möglichst breit und will ich mein Vermögen anlegen, dann glaube ich, gehört Gold genauso dazu wie eben Kryptowerte. So, und insofern würde ich gar nicht sagen, irgendwie besser oder schlechter. Es ist einfach anders. Ne? So, ich sag mal, steuerlich gesehen ist es natürlich, sagen wir mal, ähnlich, ne? Weil Gold ist ja auch, unterliegt ja beispielsweise auch nicht der Abgeltungssteuer, also auch selbst die Gold-ETPs, also gibt ja auch Wertpapiere, die sozusagen mit 100% physischem Gold unterlegt sind, die ja sich steigender Beliebtheit erfreuen, also wie beispielsweise von der Börse Stuttgart, also Euwax oder auch von WisdomTree, sodass auch diese Produkte sozusagen nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei sind. Und das ist ja bei Kryptowährungen nicht anders. Ne? Also wenn ich die ein Jahr halte, die echten Kryptowerte sind die ja auch eben privates Veräußerungsgeschäft und nach einem Jahr steuerfrei. Insofern ist das, glaube ich, nicht besser oder schlechter anzusehen, sondern man sollte sich einfach, wenn man seine persönliche Anlagestrategie sozusagen mal definiert, dann gehören, glaube ich, beide Sachen in die Betrachtung mit rein.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt natürlich auch als letzte Frage, wie findet man jetzt eigentlich die richtige Kryptowährung? Ihr habt ja selber, ich glaube, 20 Stück bei euch auf der Plattform. Welche davon ja. ist denn jetzt die richtige?
Ja gut, die richtige gibt es nicht. Ich glaube, auch das hängt so ein bisschen, also vielleicht nochmal ein bisschen ausgeholt. Also wir sind ja seinerzeit, glaube ich, mit 6 oder 7 Werten gestartet und haben dann sukzessive, hatten dann irgendwann mal 13 und haben jetzt im Februar, haben wir ja 7 neue Werte dazugeschaltet. Und also wir haben natürlich schon auch mit unseren beteiligten Partnern immer, ich sag mal, ein Ohr am Markt, bekommen aber auch von vielen Kunden Feedback. Ne? Und die sagen halt, ja, was denn mit dem Wert, könnt ihr den nicht noch aufnehmen? Also ich sag mal, ein so ein Wert war zum Beispiel Solana. Den wollten ganz viele haben, ne? Oder auch Decentraland. So, und dann ist das, also wir freuen uns natürlich über Feedback, weil wir natürlich unser Angebot auch nah am Kunden oder nah an den Bedürfnissen der Kunden machen wollen. Und dann gibt es eben bei uns, ich sag mal so, Qualitätskriterien, anhand der wir entscheiden, ob ein Kryptowert aufgenommen werden oder nicht. Weil was wir halt nicht wollen, ist, dass wir irgendwelche Werte aufnehmen, die ich sag mal, irgendwie also werden ja landläufig auch Shitcoins genannt. So, da gab es ja wirklich Squid Game Token und sowas alles. Also sowas wird es bei uns halt nicht geben, weil wir eben, ich sag mal, so eine Qualitätsprüfung vornehmen, wo wir einfach sagen, okay, ne, wie, an welchen Börsen sind die handelbar, wie ist die Marktkapitalisierung, es darf kein Security-Token sein und. Also es gibt so einen Kriterienkatalog, den wir mit unseren Partnern definiert haben. Und anhand dieses Katalogs gucken wir halt, ist so ein Wert, also wert, den aufzunehmen oder nicht. So. Und insofern glaube ich, ist das so eine, ich sag mal, so eine gewisse Vorauswahl. Aber welcher Wert jetzt von denen persönlich sozusagen der richtige ist, das ist am Ende natürlich die Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Und auch da, glaube ich, würde ich mir halt die zugrunde liegende, ich sag mal, Story oder das Businessmodell anschauen. Für was ist die geeignet? Was will diese Kryptowährung? Und eben natürlich sicherlich auch, wie ist so ein bisschen das Market Cap und wie schwankungsanfällig ist die halt. Ne? Also man kann eben nicht sagen, was ist die richtige, ne? Weil das hängt wirklich von der persönlichen Situation auch ab. Will ich zum Beispiel kurzfristig traden, also will ich kurzfristig Gewinne mitnehmen, machen auch viele Kunden, oder will ich einmal kaufen und liegen lassen, ne? Also das sind ja zwei fundamental andere Strategien, wo ich auch persönlich sagen würde, da gibt es eben unterschiedliche Kryptowerte für, die man damit realisieren kann, diese Strategien. Und insofern, ja, ist das schwierig, sozusagen auf den Punkt so zu beantworten, was ist die richtige.
Ja, da gleich mal ein Riesenkompliment auf eurer Webseite. Direkt sieht man ja auch, wenn man bei Krypto mal reinschaut, welche es bei euch gibt und vor allen Dingen auch, wo die herkommen. So eine kleine Geschichte dazu, was das bedeutet, also damit man sich mal ein bisschen einlesen kann, ja, was da so der Hintergrund ist. Und ich fand jetzt auch ganz spannend, diese Merkmale, die du gerade beschrieben hast, die es, ich sag mal, unterscheidet von einem sogenannten Shitcoin. Das fand ich jetzt auch sehr, sehr spannend. Also da kann man doch einiges lernen an dieser Stelle. Sind also noch geplant weitere hinzuzufügen, wahrscheinlich.
Ja, also klar, also ich sag mal, rein technisch sind wir sicherlich in der Lage, 400 aktuell, ich glaube so 400 Werte könnten wir aufnehmen, rein technisch, sodass wir da uns immer anschauen, gibt es noch Werte, die wir halt irgendwie, die uns fehlen oder die irgendwie wichtig sind. Also ein Wert zum Beispiel, der immer wieder angefragt wird, ist Shiba Inu. So, den haben wir auch auf der Anforderungsliste. Da ist so ein bisschen der Haken, dass der Wert so klein ist, dass der erst ab der fünften Nachkommastelle gehandelt wird, sodass man so ein bisschen gucken muss, passt das, ne? Im Moment zeigen wir halt 4 Nachkommastellen an. Das heißt, wir müssten bei dem Wert halt so eine Änderung programmieren, dass eben die 5. bis 8. Nachkommastelle angezeigt wird. Aber natürlich, das ist nicht begrenzt. Genauso wie wir halt auch, ich sag mal, also bei uns hat man ja wirklich als Endkunde den Vorteil, also man kann halt die nativen Werte 20 handeln. Wir haben aber auch über 30 Krypto-ETPs im Angebot. Ne? Also auch da eben das Pendant bei Gold kann man eben auch bei Kryptowerten, also verbriefte, sozusagen als Wertpapier verbriefte Kryptowerte handeln. Da haben wir halt 3 Partner, mit denen wir das machen. Und auch da gibt es ja permanent neue Missionen, die wir dann immer freischalten. Und da sind wir aktuell auch bei über 30. Und da gibt es durchaus auch nochmal den einen oder anderen Kryptowert, den wir eben noch nicht als Nativen haben. Oder es gibt so Baskets, ne, so Krypto-Baskets, wo einfach in dem ETP eine Mischung aus verschiedenen Kryptowerten drin sind, also wie so ein Index. Also auch die halte ich für echt, sagen wir mal, sollte man sich angucken, halte ich für spannend. Insofern ist das klare Strategie, dass wir unser Angebot da kontinuierlich ausbauen.
Das klingt hervorragend. Wir werden den Link einfach mal in die Shownotes packen, wo auch diese ganze Übersicht ist. Was sagst du denn? Ich finde persönlich am spannendsten und wichtig, das ist natürlich keine Anlageberatung, aber ich überlege tatsächlich, meine erste Kryptowährung zu kaufen, und das ist Polygon. Was hältst du denn davon?
Ja, die haben wir ganz neu, ne? Also Polygon haben wir ganz neu. Finde ich auch einen spannenden Wert. Den habe ich durchaus, habe ich den auch auf meiner Watchliste. Finde ich spannend. Ja.
Also das, aber wie gesagt, eure Übersicht hilft dort jedem weiter. Jeder, der sich seine eigene Meinung bilden möchte, kann sich den Link einfach mal anschauen. Michael, wir bedanken uns recht herzlich bei dir, dass du da warst. Und wir wünschen natürlich Just Trade und dir alles, alles Gute. Und vielleicht sprechen wir uns mal wieder, wenn ihr dann 400 Kryptowährungen auf eurer Plattform habt.
Alles klar. Ja, danke schön. Danke fürs Interview und ja, viel Erfolg euch auch weiterhin.
Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Kommen wir zur Investmentidee. Marcel, was oder wer, welches Unternehmen ist deine Investmentidee?
Meine Investmentidee diese Woche ist die Aktie von Exponent. Mhm. Und die haben wir besprochen, ja, im Aktiencheck. Könnt ihr also gern am Sonntag einschalten. Da ist auf YouTube unser Format Aktiencheck zu sehen und da werden wir das Unternehmen Exponent mal richtig durchleuchten. Und ich finde, es für mich ist es eine Investmentidee, weil die Aktie ist ein bisschen runtergekommen, ist ein sehr stabiler Dauerläufer und hat nach wie vor den Aufwärtstrend, der intakt ist, weshalb man hier durchaus eine gute Chance haben könnte. Die Aktie lässt kaum Spiel, um einen solchen Einstieg zu finden. Das heißt, es ist auch recht selten und die Chancen sollte man dann auch mal nutzen, wenn man dieses Aktie oder dieses Unternehmen, das Geschäftsmodell gut findet. Zum Geschäftsmodell, also mehr im nächsten Aktiencheck, da also gern mal reinhören. Was ist deine Investmentidee?
Die Münchner Rück. Sie haben die Dividende erhöht.
Ja,
um richtig. Exakt, warte, wo habe ich es? 12,24% von 9,80 Euro auf 11 Euro. Und ich glaube tatsächlich, dass die Cyberangriffe immer mehr und mehr zunehmen werden. Es wird immer mehr und mehr Unternehmen geben, die sich dagegen absichern wollen. Die potenziellen Schäden sind riesig. Dementsprechend sind die Prämien auch groß. Klimawandel kommt auch noch dazu. Ich glaube tatsächlich, die Münchner Rück hat hier eine profitable Zukunft vor sich. Was sagst du?
Ja, absolut. Ich bin bei dir. Nur eigentlich ist es auch schon ein bisschen paranoid, wenn man vorerst sich oder Geld in die Hand nimmt, um sich gegen Cyberrisiken abzusichern bei einer Versicherung, anstatt man das Geld nimmt zum Investieren, dass man das
abwehrt. Ich glaube, das wird beides passieren.
Das stimmt, aber offensichtlich wird auch das, also ist so der typische Deutsche, der dann erstmal lieber die Sicherheit nimmt, anstatt einfach vorwegzugehen und sagt jetzt, Sicherheit nach vorn. Aber gut, es wird beides sein. Also ich sag mal auch eine Investmentidee wahrscheinlich für die nächste Zeit, gerade auch jetzt mit Ukraine, Russland, dass man cybertechnisch hier, die Cybersecurity-Aktien, die werden bestimmt einige Aufträge mit sich hineinbekommen.
So, was steht nächste Woche an? Schlaflose Nächte?
Weiterhin, ja. Nach wie vor gibt es viele, viele Zahlen, die zu melden sind. Und am Montag geht es los, vor allen Dingen am Abend dann mit Workday. Wir sind beide investiert mit der MVI Holding. Können wir also gespannt sein. Ja. Lucid Motors wird berichten. Kriege ich jetzt immer mal Werbung. Verrückt. Auto-Werbung.
Die wissen, dass du kaufen musst.
Ja, offensichtlich. Ne? Also ein Hoch auf den Algorithmus, der mich hier weiterbildet. Zoom wird berichten. Auch super spannend. Die Aktie ist sehr stark runtergekommen. In der Community hieß es schon, dass die ein oder anderen eingestiegen sind, weil einfach die Bewertungsniveau ist mittlerweile sehr, sehr gut. GoodRx wird noch berichten. Am Dienstag geht es weiter mit Target, mit Z-Limited vor Handelsbeginn. Finde ich sehr spannend natürlich. Z-Limited, ich bin investiert. Bayer, deine Bayer wird kommen. Baidu wird berichten. Hormel Foods, Bayersdorf und Zalando, Simrise und Domino's ist auch mit dabei. Also wieder eine große Flut von Zahlen. Am Abend Salesforce, wir sind beide investiert. SoFi Technologies, ich werde aufgeregt am Handy sitzen. Dann noch am Mittwoch mit Just Eat Takeaway. Hier bin ich gespannt, ob man meine Umsätze endlich sieht in den Kennzahlen. Ich bin ja ein großer Lieferando-Kunde, einfach weil es halt nicht anders geht. Und Shop-Apotheke ist ebenfalls mit dabei. Am Mittwochabend Snowflake. Du bist, glaube ich, noch investiert, richtig?
Ja, na klar.
Coupang, Viva Systems, Okta, Splunk, Pure Storage ist mit dabei. Und auch Box wird liefern oder eben auch nicht. C3A ist auch nochmal ein Punkt, wird auch noch berichten. Am Donnerstag Merck. Dann Kroger wird berichten. Brown-Forman, tolle Versicherungsgesellschaft, sehr, sehr groß. Grab ist mit dabei. Und Bilibili. In China gibt es also auch Zahlen. Broadcom wird am Abend berichten, Costco, dann noch Elastic, auch ein interessantes High-Growth-Unternehmen. Und am Freitag sind es nur ein paar Kleinigkeiten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt der Rede wert sind.
Nächste Woche gibt es dann auch wieder Dividenden. Ich steige am Montag gleich ein mit der MSCI Inc., dann CMS Energy, die Compass Group, Weyhäuser wird Dividende zahlen. Am Dienstag kriegen wir Dividende von Visa, Intel-Aktionäre können sich freuen, Wells Fargo, ConocoPhillips, KLA Airflag, Church & Dwight, American Water wird bezahlen. Also ihr merkt es, hier ist ordentlich was los. Mittwoch, Fastenal, dann ConAgra Brands, Invesco, Donnerstag, TJX haben wir damit dabei, Discover, Freitag, Pfizer, Parker Hennefein, die Eagle Bank, Hawkins, TE Connectivity, Bath & Body Works. Also es lohnt sich wie immer, Aktionär zu sein. Und jetzt, Marcel, bedanke ich mich bei dir für den heutigen Podcast.
Danke.
Hat viel Spaß gemacht. Danke, dass du das Interview so dann auch geführt hast. Ich musste ja zwischenzeitlich aufgrund eines Notfalls mal kurz weg. Und
tja, musst du nochmal anhören, den Podcast. Ne?
So werde ich es machen. Nächste Woche vielleicht schon mit einem Tesla vor der Haustür. Ich freue mich wirklich wie ein Flitzebogen.
Ich mich erst.
Wir wünschen euch einen schönen Start in dieses Wochenende. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir machen den Deckel drauf.
Ja.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.